Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast.
Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid.
Jetzt die Zeit, die kommt, ist die beschissenste Zeit. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, Weihnachten abzuschaffen, würde ich das sofort tun. Diese Anspannung, diese Aggression, die dann auftritt und auch Verzweiflung, das ist wirklich, wirklich anstrengend.
Türe auf, Türe zu, aufstehen, arbeiten, Freistunde, Einschluss. An sich sind die Tage im Knast ziemlich gleich, sollte man meinen. Aber manchmal passieren eben doch unerwartete Dinge, die alle rausreißen aus dem üblichen Gefängnisalltag. Und vor wenigen Tagen ist so etwas passiert. Am letzten Sonntag, 12. November, gab es hier in der JVA einen Todesfall. Ein Gefangener, ein 23-jähriger Mann, ist mittags bei der Essensausgabe tot in seiner Zelle gefunden worden. Offensichtlich hat er sich selbst das Leben genommen. Es gibt zwar, wie in solchen Fällen üblich, Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft, aber es scheint alles für einen Suizid zu sprechen. Und das ist ein Ereignis, das alle hier in der Anstalt, wie ich so mitbekomme, andere Gefangene, aber auch Bedienstete, doch sehr beschäftigt. Knast live. Und deshalb habe ich den Plan für diese Folge 14 nochmal umgeworfen. Eigentlich wollte ich mit euch in die Gefangenenbücherei gehen. Das verschieben wir auf ein bisschen später. Redebedarf habe ich diese Folge genannt. Den haben viele Inhaftierte und nicht alles will man mit anderen Mitgefangenen oder den Beamten besprechen. Und dafür gibt es zum Beispiel die Seelsorger, evangelische und katholische Geistliche, die aber so ganz anders sind, als man Pfarrer oder Priester draußen kennt. Für irdische Verbindungen in die Außenwelt gibt es außerdem ein besonderes Telefonsystem im Knast, das ich euch vorstellen wollte und das gut in diese Folge passt. Wir werden außerdem eine Frage von euch diesmal klären, nämlich wie man Gefangene, die alleine sind und niemanden draußen haben, unterstützen kann. Und trotz traurigem Beginn wird es hinten raus noch sehr besinnlich. Es geht langsam aber sicher auf Weihnachten zu. Und warum das auch hier im Knast eine schwierige, aber für viele schon auch besondere Zeit ist, darüber später mehr. Eine Sache, die mir schon bei meinem eigenen Haftantritt bei einem der allerersten Gänge durchs große Haupthaus aufgefallen ist, hier gibt es nicht nur über 500 Einzelzellen für die Gefangenen, sondern auch Telefonzellen oder zumindest sowas ähnliches, Fernsprechapparat, hat man früher dazu gesagt. Auf jeder Etage findet man solche Telefonstationen, an denen die Gefangenen abends telefonieren können. Und der Verarbeamte Oliver Oberbosse hat mir erklärt, wie genau das funktioniert.
Ja, die Gefangenen haben jetzt die Möglichkeit zu telefonieren. Jeder Gefangene kann sich hier ein Telefonkonto einrichten lassen, kann das dann aufladen, mit Geld aufladen, damit er dann das abtelefonieren kann. Er kann Rufnummern angeben, die wir natürlich vorher überprüfen. Der Gesprächsteilnehmer muss natürlich auch einverstanden sein, dass er von der Person angerufen wird. Und dann kann er jetzt abends zum Beispiel auch telefonieren.
Telio heißt der Anbieter dieses Systems, das es, wie ich gelernt habe, in mehreren, aber offenbar nicht in allen Gefängnissen gibt. In der vorletzten Folge beim Röntgenlauf habt ihr Jasko von der Station C1 schon mal gehört. Wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge sitzt Jasko schon seit mehreren Jahren im Knast, war vorher in der JVA Geldern. Da war der Kontakt zur Familie deutlich schwieriger, sagt Jasko. Hier in Remscheid nutzt er das Telefon dafür täglich.
Ich kann mittlerweile sagen, ich bin hier angekommen in Remscheid. Ganz klar, anfangs musste ich mehrfach ganz stark schlucken, weil das hier schon eine ganz andere Hausnummer ist wie in Geldern. Es ist schon ab und zu, sage ich mal, ein Kampf, wo man jetzt nicht wortwörtlich, oder eigentlich schon wortwörtlich, die Faust in die Tasche stecken muss, wo man viele schlucken muss. Aber in der Regel ist das nichts anderes wie draußen auch. Das sind Kleinigkeiten, die ich aufzählen könnte, aber wiederum hat es hier auch viele andere Vorteile, die es in der Voranstalt nicht gab. Wie zum Beispiel hier dieses Telio-System, dass ich jeden Tag meine Familie zum Beispiel anrufen kann, wann ich will. Natürlich zwar nur 10 Minuten, aber ey, immerhin 10 Minuten, da bin ich froh drum. In der Voranstalt war es nicht. Ich bin jetzt mehrere Jahre inhaftiert. Ich habe mir nie sowas zu Schulden kommen lassen. Ich habe wiederum 2 Fehltritte gehabt. Das war jetzt die letzten 1 Jahr, wurde ich 2 Mal mit dem Handy erwischt. Was auch nichts schön zu reden ist, habe ich gemacht und fertig, stehe ich zu. Aber auch nur, weil mein Vater krank war. Ich wusste nicht, wenn ich ihn morgen anrufe, ob der Mann noch lebt. Und da hat man mir verweigert zu telefonieren. Da war die Regel alle 15 Tage, wenn mal Platz war, was auch einen guten Monat vorkam, dass man 3 Wochen gar nicht telefoniert hat. Das wiederum ist hier perfekt. Ich kann hier jeden Tag aufstehen, brauche mir keinen Kopf machen, meine Angehörigen anzurufen, zu wissen, wie geht es den Leuten draußen, sind die nach dem Besuch gut zu Hause angekommen. Wo ich sage, wo man abwägen kann, wo ich ganz klar sage, ey, das alleine erspart mir schon so viel an Stress, dass ich, wenn ich abends zum Beispiel meine Mutter anrufen kann, meine Kinderbeispiel, dass ich hier echt sowas von für mich selber entspannen kann, auch wenn ich nicht viel habe, aber einfach weiß, dass es den Leuten gut geht. Das war in der Voranstalt nicht so.
Falls ihr jetzt übrigens das Bild habt von einer langen Warteschlange von Gefangenen vor der Telefonstation, nein, das ist im Gefängnis natürlich anders und sehr gründlich geregelt. Und um das Telefonsystem nutzen zu können überhaupt, ist auch erstmal etwas Papierkram nötig.
Ich habe hier zum Beispiel 4, 5 Nummern freigeschaltet. Man bekommt von vornherein Formulare, da, wo man die Nummern draufschreibt und abgibt. Diese Nummern, diese Formulare werden abgecheckt quasi von den Bediensteten, werden geprüft, ob diejenigen draußen auch einverstanden sind, ob das, ob da jetzt nichts gegen einzusprechen ist, einzuwenden ist. Wenn die bejahen, quasi geht das hier durch die Konferenz und dann wird es mir quasi genehmigt. Ich meine, man kann im Monat einmal für 25 Euro sein Guthaben oder 20 Euro aufladen, was in der Regel jetzt vielleicht nicht so viel sich anhört, aber man kommt damit definitiv klar, weil ich weiß halt nicht genau auf den Cent, aber das sind halt nur ein paar Cent, die hier pro Anruf abgezogen werden. Man kann jeden Tag für 10 Minuten, man meldet sich bei den Bediensteten und quasi je nach Platz und Zeit, wie das ist, holt er einen dann. Und dann kann man halt für 10 Minuten telefonieren, mit wem man will. Und das eigentlich jeden Tag. Bis auf einmal, quasi wenn wir einen Einkaufstag haben, ist das so, dass an diesem einen Tag nicht telefoniert werden kann, aber... Ja, sonst jeden Tag.
Also einfach so irgendwo anrufen, Pizza bestellen oder ähnliches. Nein, das geht nicht. Sich von draußen anrufen lassen allerdings auch nicht.
Das ist so gemacht, dass sie hier nicht anrufen können, sondern weil das über eine Zentrale in Hamburg, meine ich, die Telio-Zentrale ist. Das heißt, wir müssen schon von hier aus anrufen. Und es geht auch nicht, dass man einfach andere Nummern versucht anzurufen, da diese bestimmten Nummern halt freigeschaltet sind. Da kann man halt anrufen, dann ist ein Server, wo man halt auch herausnehmen kann, wie viel Geld man noch hat, was man noch an Guthaben drauf hat.
Ich habe eben so ein bisschen rausgehört, weil du gerade auch sagtest, mit den Kindern telefonieren. Die wissen aber nicht genau, wo sie mit dir hier telefonieren.
Nein, ich bin jetzt knapp ein paar Tagen schon 5 Jahre inhaftiert. Zum Wohle der Kinder, quasi meiner Tochter, haben wir uns darauf geeinigt, ich mit meiner Ex-Freundin auch, wenn ich das jeden Tag, sage ich mal, canceln würde und am liebsten ändern würde, aber... Ich selber, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich sag mal so, den Mist, den ich gebaut habe, habe ich gemacht, weil ich da drauf Lust hatte. Mehr oder was heißt Lust, aber weil ich das von mir aus gemacht habe. Nicht, weil ich zu klein, zu dumm, zu schwach war und jemand mich dazu geschwungen hat. Ich habe mich darum dafür entschieden. Natürlich, ich hätte am liebsten meine Tochter und ich habe auch einen Sohn. Meinen Sohn habe ich schon gesehen, der ist halt nur ein bisschen jünger, der realisiert die ganze Situation noch nicht. Meine Tochter ist jetzt 9, die wird 10. Für sie ist das schon was ganz anderes. Ich hätte sie natürlich am ersten Tag schon in die Arme genommen, zum Besuch gerufen. Aber da ich der Meinung bin, dass das nicht wirklich ein Umfeld ist für kleine Kinder und in dem Alter realisiert sie schon viel mehr, wie man meint, oder zumindest wie ich lange Zeit gemeint habe, haben wir uns dazu entschlossen, dass ihr zuliebe, das erstmal so durchziehen, dass sie so lange wie möglich nichts weiß. Sie nimmt an, ich bin in Serbien bei meinem Papa am Arbeiten, auf dem Bau. Und quasi immer, wenn das wieder... zu Situationen kommt, wo man das Gefühl hat, ah, okay, da kommt eine doofe Frage, die könnte was checken, erkaufe ich mir quasi ein Zeitlimit, indem ich ihr Geschenke schicke, Geld zukommen lasse, sonst was und für den Moment quasi ihre Gedanken verschiebe in andere Sachen. Aber natürlich, die Fragen, die kommen halt immer wieder. Wo bist du? Wie viele Hochhäuser baust du noch? Wann kommst du? Ist halt jedes Mal ein Spiel von immer wieder um Zeit, sage ich mal, hinauszuschenden. Das wir, und wie gesagt, deswegen haben wir uns entschlossen, dass das in meinem Fall, da ich kein egoistischer Mensch bin, sie an erster Stelle steht, dass wir gesagt haben, komm, erstmal machen wir das so und dann schauen wir mal. Sobald ich draußen bin, hat alles wieder seinen normalen Ablauf.
Bis es soweit ist, wird es bei Jasko aber noch dauern und man kann ihm nur wünschen, dass er die Familie bei Laune gehalten kriegt, bis er wieder raus ist. Gerade solche familiären Situationen, zwischenmenschliche Angelegenheit und vor allem natürlich auch die Einsamkeit, allein mit sich und den Problemen klarkommen zu müssen, das macht vielen Inhaftierten, die länger sitzen müssen, extrem zu schaffen. In der letzten Folge bei meinem Gespräch mit Hubert aus der Sozialtherapieabteilung haben wir auch gehört, wie schnell auch mal ganz dunkle Gedanken da aufziehen. Nicht jeder kann oder will sich in solchen Situationen an die in Anführungszeichen normalen Vollzugsbeamten wenden, aber für genau solche Fälle gibt es die Seelsorge hier in der JVA. Und die Seelsorger haben wirklich eine besondere Rolle im Knast. Sie haben Schlüssel, können Zellentüren auf- und zuschließen, sind im Prinzip wie die Beamten vom Vollzugsdienst im Gebäude unterwegs. Sie tragen allerdings keine Uniform, denn ihr Chef ist nicht der Justizminister, sondern der da oben, ihr versteht. Aber sie laufen jetzt auch nicht mit Talar und Bibel rum, sondern in Zivil. Und vor allem ihr Arbeitsalltag sieht ziemlich anders aus als bei einem Gemeindepfarrer.
Ich bin Michael Dietzun, bin evangelischer Pfarrer in der JVA Remscheid.
Wie und wieso sind Sie das geworden?
Also Knast ist schon speziell, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine Lust mehr auf Gemeinde und ich war 6 Jahre in Südafrika und irgendwie passte das dann nicht mehr, hier sowas ganz Normales zu machen, und da ist Knast angemessen schräg.
Inwiefern?
Naja, also man arbeitet schon mit Menschen zusammen, die in einer ganz besonderen Situation sind, eben im Gefängnis zu sein, abgeschnitten von allem, was normale Lebensbezüge sind. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass hier Menschen hinkommen, die in besonderer Weise belastet sind.
Wie sieht Ihr Alltag hier aus? Sonntag? Sie hatten heute einen Gottesdienst hier, aber das ist ja nicht alles.
Nee, also der Gottesdienst am Sonntag oder wenn wir in der Woche Gottesdienste haben, das ist eigentlich eher das Besondere. Das Normale ist, Gefangene entweder auf der Zelle zu besuchen. Es gibt Gefangene, die dürfen da nicht raus, und dann mit denen da zu reden oder die Gefangenen zum Gespräch zu holen. Und da ist ja das wichtigste Instrument, habe ich gemerkt, sind die Tempotücher. Steht immer eine Box und das brauchen die Jungs, weil die dann da anfangen zu weinen wie Schoßhunde.
Was sind die Auslöser, dass vielleicht auch dann Männer, die schon länger nicht mehr oder noch nie mit dem Pastor, mit dem Pfarrer geredet haben, sagen, ich brauche jetzt mal den Seelsorger?
Die Gefängnisseelsorge ist der einzige Freiraum hier. Also ich bin der einzige von allen, also Psychologen, Sozialarbeitern, die nicht schreiben. Also ich schreibe nichts über dieses Gespräch, sondern alles, was ich, wenn ich mir selber Notizen mache, schmeiße ich in den Schredder, damit das wieder weg ist. Dann gibt es das Seelsorgegeheimnis, also das, was dort besprochen wird, bleibt in diesem Raum und wird nicht weitergegeben.
Das heißt, ja, manchmal Seelentröster, manchmal aber auch ganz praktischer Helfer und Unterstützer?
Ja, beides. Also Seelentröster, das heißt, also die sind ja in einer schwierigen Situation, was die Partnerin angeht oder was die eigenen Kinder angeht, die sie nicht sehen. Und natürlich gibt das Konflikte, da ist klar, wenn der als Frau draußen sitzt und der Mann lässt sich einsperren, ist das natürlich ein Riesenproblem. Finanziell, aber auch praktisch mit dem Kind alles alleine machen oder den Kindern alles alleine machen müssen. Also darüber zu reden. Manchmal setzen sich die Gefangenen auf den Sessel und fangen an zu reden, und dann reden die ohne Punkt und Komma eine halbe, manchmal sogar eine Dreiviertelstunde lang. Und dann merkt man auch so, dass von denen eine Last abfällt. Also das, was sie da erzählen, das ist wirklich das, was die niederdrückt und alle macht. Und das wollen sie loswerden.
Was gibt man, also so den Klassiker in Anführungszeichen, jemand, der ja Liebeskummer hat, Frau, Freundin vermisst, Sorge hat, dass sie sich trennt, was auch immer, wissen, dass ja bis auf Besuch und Telefonate da erstmal nicht viel passiert. Was können Sie denen mitgeben?
Naja, das Wichtigste, denen mitzugeben, ist das offene Ohr und das offene Herz dafür. Also das sich anzuhören, das, was sie sagen, zu respektieren. Es kommen ja auch ganz krude Sachen. Also Liebeskummer ist sicherlich das Romantischste, aber wenn da jemand zum ersten Mal von seiner Tat erzählt, ist das jetzt schon shocking. Ja? Also das können sie in dem Moment gar nicht verhindern, dass sie sich vorstellen, so wie der das jetzt erzählt, wie ist das auf der Seite des Opfers gewesen? Und trotzdem dann mit dem zu reden, und ihn auch darin zu bestärken, das darüber zu reden. Und denn je mehr er sich selber damit auseinandersetzt, umso eher schafft er es, da zu einer Distanz zu kriegen und zu sagen, okay, das ist nicht das, was ich in meinem Leben will.
Wie klären Sie das für sich? Auch zu wissen, dass da manch einer ja mit Ihnen als ersten Menschen mal so detailliert über seine Taten spricht. Und das, was Sie dann hören, müssen Sie ja auch irgendwo wegpacken.
Ja, also es gibt Gespräche. Normalerweise versuche ich so am Nachmittag 3, 4, manchmal auch 5 Gespräche zu machen. Und es gibt Gespräche, dann sage ich auch, okay, ich bringe jetzt den Gefangenen auf die Zelle und dann koche ich mir einen Pfefferminztee. Ja? Und hat auch schon Tage gegeben, habe ich gesagt, ist gut jetzt und fahre dann nach Hause. Und dann ist gut, ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause, und das ist so für mich so die Art und Weise, der Abstand zu gewinnen.
Wir kommen in die Winterzeit, auch wenn jetzt hier nicht jeder mit Weihnachten hier was zu tun hat im Haus. Nichtsdestotrotz ist das jetzt irgendwie eine Zeit im Jahr, wenn es draußen noch dunkler ist, alles ein bisschen kälter, unruhiger ist. Gibt es auch hier so jahreszeitliche Unterschiede sozusagen?
Also die Zeit, die kommt, ist die beschissenste Zeit. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also es war letztes Jahr auch, und es fängt jetzt ja schon wieder an, dass wir regelmäßig Hausalarme kriegen. Der Druck, die Spannung steigt. Das ist, ich glaube, das hat überhaupt nichts mit dem christlichen Weihnachtsfest zu tun, sondern dass jetzt die Zeit im Jahr ist, an dem die Erwartungen aneinander am höchsten sind. Ja, gucken Sie, jetzt merkt die Freundin, dass der Lover eben nicht da ist. Ja, alle anderen machen groß auf Familie und dieses heilige Tralala. Ja, und die merken jetzt, Realität ist bei uns eben anders. Und sie, die hier sitzen, merken gerade jetzt, bin ich nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Und das führt zu einer riesengroßen Anspannung. Und also letztes Jahr hatte ich echt das Gefühl, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Weihnachten abzuschaffen, würde ich das sofort tun. Ja, also damit das nicht diese Anspannung, diese Aggression, die dann auftritt und auch Verzweiflung, das ist wirklich, wirklich anstrengend.
Neben diesen sehr schwierigen Momenten gibt es, naja, positiv ist schwierig zu sagen, aber besondere Momente, die Ihnen, wenn Sie so an die Arbeit hier im Haus zurückdenken, besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, mir fällt jetzt gerade nichts Nettes ein. Ich hatte jetzt in dieser Woche eine ziemlich blöde Sache, dass der Vater eines Gefangenen liegt im Sterben. Und jetzt würde man ja sagen, dass die Familie alles tut, um ihm das zu ermöglichen, mit dem Vater nochmal zu reden. Hier vom Gefängnis jedenfalls war alles vorbereitet und in die Wege geleitet. Ja, und die Stiefmutter macht dann dem Gefangenen Vorhaltungen am Telefon und zählt alle seine üblen Taten seit der Geburt auf und dass er verantwortlich sei, nicht nur für das Leiden des Vaters jetzt im Sterbebett, sondern auch für das Leiden der Mutter, die diese Stiefmutter ja ersetzt hat. Und als ich das am Telefon erlebt hatte, dachte ich auch, also ey, es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen und die sind da so drastisch überschritten. Und dann tat mir der Gefangene sowas von leid. Und da merke ich auch, ja, also da kannst du jetzt auch nichts Richtiges mehr tun. Ne? Gibst ihm eine Tafel Schokolade und sagst, komm, iss. Und, aber sowas ist abartig. Der Vater stirbt jetzt und er hat ihn das letzte Mal keine Chance gehabt, mit ihm nochmal zu sagen, hey, trotz allem bist du mein Vater oder sterbe in Ruhe und Frieden und du wirst immer mein Vater bleiben. Ja? Und das konnte der jetzt nicht sagen. Boah, ey.
Michael Dietzun, evangelischer Gefängnisseelsorger in Lüttringhausen. Was er sich für die Arbeit im Knast wünscht, verrät er mir später noch. Jetzt wechseln wir nämlich die christliche Partei.
Mein Name ist Martin Böller, ich bin Pastoralreferent, katholischer Seelsorger in der JVA Remscheid und arbeite mit einer vollen Stelle hier in der Vollzugsanstalt.
Übrigens, unter uns rein optisch sind der Evangel und der Kathole ganz verschiedene Typen. Michael Dietzun, schlanker, drahtiger Typ. Martin Böller, groß, aber eher so der, ich sag mal, gemütlichere Typ, dafür eine sehr ruhige, sympathische, freundliche Ausstrahlung. Was sie eint, auch bei Martin Böller war es so, dass er irgendwann raus wollte aus dem normalen Gemeindetrott, hat dann erstmal reingeschaut im Knast in Köln, da quasi ein Praktikum gemacht, festgestellt, dass ihm das liegen könnte. Vor einigen Jahren war er schon mal in Lüttringhausen, zwischendurch in Wuppertal, in der JVA Simonshöfchen im Dienst, aber dann ist er nach Lüttringhausen zurückgekommen und hier treffe ich ihn in seinem Büro.
Zunächst mal einfach reagiere ich auf Anträge, die Inhaftierten an mich stellen. Die suchen dann Kontakt mit mir und dann gehe ich hin und frage, was ist Ihr Wunsch? Was ist Ihr Begehren? Und dann kommen vielfältige Themen. Das ist also vom, ich würde mal sagen, theologisch-religiösen Gespräch, seelsorglichen Gespräch, Beziehungsfragen, persönliche Gefühlslage, Beziehungen mit anderen Inhaftierten, also wie ist da die Konfliktlage oft mit anderen Inhaftierten, auch mit Bediensteten, wie komme ich mit Bediensteten zurecht und bis hin zu Telefonaten, Kontakt mit der Frau, Anrufe beim Rechtsanwalt etc. pp. Viel hat mit Beziehungsfragen zu tun draußen, das ist natürlich immer ein ganz großes Thema. Ich sage ja immer gerne, Freiheitsentzug ist vor allen Dingen Beziehungsentzug. Die Trennung von den Kindern, die Trennung von der Frau, von den Freunden, von den Eltern. Also alles, was man sich in menschlichen Beziehungen vorstellen kann, spielt sich ja hier auch ab. Manchmal eben nochmal unter besonders erschwerten Bedingungen. Vor allen Dingen eben unter der erschwerten Bedingung der Trennung.
Das heißt, da sind Sie ja dann eher, ja, Mensch-Lebensberater, weil Sie gehen ja dann nicht, wenn jetzt jemand mit einem Beziehungsproblem kommt, sagen Sie dem ja wahrscheinlich nicht nur, hier guck mal, lies mal Kapitel XY in der Bibel nach, da steht deine Antwort.
Nein, also ich arbeite vom Inhaftierten her denkend. Ich arbeite für den Inhaftierten und bin kein Missionar, ich bin Seelsorger. Das heißt, wenn ich merke, bei dem Inhaftierten kann eine Bibelstelle, eine kirchliche Aussage, eine kirchliche Lehre hilfreich sein oder ein Kreuzchen, was er von mir bekommt, dann stelle ich ihm das zur Verfügung, um ihn persönlich zu stärken. aber ich komme nicht mit der Bibel in der Hand auf ihn zugerannt. Aber ich verteile oft eine Bibel, wenn der andere danach fragt.
Ja, wie häufig kommt das vor, dass jemand durch das Erlebnis, durch die Erfahrung der Haft plötzlich vielleicht auch die Sehnsucht verspürt, nochmal seine Beziehung zu Gott aufzuräumen?
Das ist durch den Gottesdienstbesuch spürbar. Manch einer kommt zum Gottesdienst, der lange draußen nicht beim Gottesdienst war. Gut, hier hat er jetzt auch keine andere Ablenkung, hat nichts anderes zu tun. Er kommt aus dem Haftraum raus, in den großen Raum der Kirche, den wir hier haben. Das schon allein ist für ihn wohltuend. Aber es ist auch oft dann nochmal das Aufkeimen wirklich eines religiösen Impulses. Dieses Nachdenken über das eigene Leben, über den Sinn des Lebens und dann auch eben die Frage nach Gott und nach der Gottesbeziehung. Und die ist für viele Männer dann auch sehr hilfreich, diese religiöse Stärkung. Das haben wir leider im deutschsprachigen Bereich, sage ich mal, bei den Deutschen leider abnehmend. Aber im osteuropäischen Bereich ist noch eine starke religiöse Verwurzelung. Und ich habe natürlich auch viel mit Muslimen zu tun, die auch durch ihre Religiosität sehr getragen sind.
Wie häufig kommt das vor, dass Sie dann auch mal Nein sagen müssen, weil jemand fragt, kannst du mir ein Handy besorgen? Oder um ein sehr extremes Beispiel zu nehmen.
Also Handy werde ich glücklicherweise nicht gefragt, kommt tatsächlich nicht vor. Wo ich oft Nein sagen ist bei Tabak, weil ich werde täglich mehrfach um Tabak gebeten, oft in einer sehr bettelnden Weise. Und ich würde, glaube ich, pro Tag also viel Zeit und Geld nur im Tabakverteilen verbringen. Und deshalb verteile ich gar keinen Tabak mehr und sage da Nein. Also am meisten sage ich Nein bei der Frage, haben Sie etwas Tabak für mich? Manchmal sage ich es auch beim Telefonieren, ne, dass ich dann auch sage, nein, heute kein Telefonat, sondern da schauen wir erstmal, vielleicht nächste Woche, übernächste Woche, ist das wirklich so dringend? Nein sagen gehört zum Geschäft, auch bei den erlaubten Dingen. Die nicht erlaubten Dinge werde ich tatsächlich auch nicht gefragt, glücklicherweise.
Gut, dann müssen wir da eigentlich nachfragen, welche Drogen Sie sonst haben. Nein, Quatsch. Aber das heißt, Telefon, das heißt jetzt, also jemand, der jetzt kein Guthaben hat, fragt Sie dann und Sie können dann da helfen.
Bis die Nummern freigeschaltet sind, dauert immer etwas. Und manchmal gestaltet es sich auch schwierig, die Nummern freizuschalten. Zum Beispiel, wenn die Betreffenden in Syrien wohnen, in Marokko, also im entfernten Ausland, wo dann der Postweg vielleicht nicht so schnell geht. Und die wollen dann aber doch hören, wie war es jetzt beim Erdbeben, wie geht es meiner Verwandtschaft? Und dann ist natürlich ein Telefonat auch angemessen, mal zu fragen, seid ihr vom Erdbeben betroffen?
Gibt es, ich sag mal, saisonale Einflüsse? Also wissen Sie, okay, wenn jetzt zum Beispiel die Advents- und Weihnachtszeit kommt, dann werden manche wieder etwas schwermütiger, weil der fehlende Bezug zur Familie nicht da ist oder wenn bestimmte andere Ereignisse anstehen?
Das ist bei einigen Inhaftierten auf jeden Fall der Fall. Also Weihnachten ist schon eine besonders geprägte Zeit. Wobei man sagen muss, dass eben dadurch, dass wir auch sehr viele Muslime haben, Weihnachten da gar nicht mehr so im Fokus steht. Wir haben 50% Christen etwa in der Anstalt. Und da ist Weihnachten natürlich wirklich sehr relevant. Aber ich glaube, dass das der Jahreswechsel und der persönliche Geburtstag, dass das emotional bei den Inhaftierten viel stärker bedeutsam ist als jetzt das Weihnachtsfest. Aber es gibt genug, die da wirklich tief bewegt sind und auch gerade dann die Familie vermissen. Und wenn wir Stille Nacht, Heilige Nacht, Heiligabend singen, da bleiben viele Augen nicht trocken.
Wie sehr fühlt sich die Kollekte? Gibt es Kollekte bei Ihnen im Gottesdienst?
Wir haben leider hier ein Bargeldverbot in der Anstalt und Kreditkartenkollekte könnte man ja auch draußen machen, gibt es ja in Schweden und so schon, aber auch Kreditkarten sind hier nicht erlaubt. Was wir haben, ist eine Pfandflaschensammelspende. Wir haben eine sogenannte, die nennt sich Pendelgruppe, die veranstalten diese Pfandflaschensammelaktion. Da wird immer, wenn der Einkauf kommt, können die Inhaftierten in eine Extratüte die Pfandflaschen einwerfen als Spende, die dann an das Kinderhospiz Borkholz geht.
Gibt es noch Ideen, Projekte, Dinge, wo Sie sagen würden, ach Mensch, das würde ich hier vielleicht gerne noch anstoßen, realisieren, auf den Weg bringen in meinem Job?
Ich habe viele Ideen, aber ich weiß um die Situation als Seelsorger, habe ich nicht so viel Macht. Ich würde zum Beispiel gerne die Zellentelefonie haben, Internetanbindung mit Kanal, also mit freigeschalteten Internetseiten für die Inhaftierten. Da ist im Land Nordrhein-Westfalen sehr viel Nachholbedarf. Aber leider ist das beim Ministerium und nicht bei dem Seelsorger von Remscheid.
Okay, also es gibt noch Steigerungsformen des Telio-Systems. Auch ein spannender Aspekt, merke ich mir mal. Aber was wünscht sich der evangelische Kollege Michael Dietzun für seine Arbeit als Seelsorger?
Ich würde ganz viel Energie und Kraft in die Bediensteten der JVA stecken. Die sind unendlich wichtig. Die Ruhe, die die ausstrahlen, bringt hier Ruhe in den Knast. Wenn die in einer gelassenen Art und Weise mit queerigen Gefangenen umgehen, dann hilft das den Gefangenen mehr als alles andere. Also ich mache jedes Mal, wenn ich einen Vortrag draußen mache, mache ich Werbung für die Arbeitsplätze in der JVA. Ist ein Beamtenjob, ist ein toller Job. Okay, ist Schichtdienst, das ist anstrengend, ja. Aber wir brauchen einfach viele, viele gute Leute. Nicht irgendwelche Berufsanfänger, sondern die irgendwas in ihrem Leben schon gemacht haben und deshalb auch was aushalten. Aber die sind hier wirklich herzlich willkommen. Und je mehr wir haben, umso besser wir besetzt sind, ja, dass nicht Lücken sind. Ja, nicht, dass die gleichen Leute immer sonntags den Dienst machen. Ich sehe ja, wer sonntags dann hier ist. Ja, und ich sehe immer die gleichen. Denk, hallo, ja, wir brauchen noch mehr. Das wäre einfach super. Die Bediensteten sind das A und O für die JVA.
Schon erstaunlich, oder? Obwohl Sie als Männer der Kirche einen besonderen Status im Knast haben, sprechen Sie immer beide in der Wir-Form, wenn Sie über die Menschen reden, die für die JVA arbeiten. Beide sehen sich als Teil des Anstaltsteams und das beruht auf Gegenseitigkeit, haben ja auch die anderen Beamten hier gesagt. Mit Martin Böller und Michael Dietzun will ich in dieser Folge aber noch eine andere Frage klären, die ihr gestellt habt. Tina unter anderem hat über den Knastlife-Instagram-Account gefragt, wie man Kontakt mit Gefangenen aufnehmen kann, die allein sind, um sie zu unterstützen. Es ist so, reine Brieffreundschaften können die beiden Seelsorger jetzt zwar nicht vermitteln, aber sie waren trotzdem sehr dankbar über die Frage.
Also am besten ist, man überlegt sich, ehrenamtlicher Betreuer zu werden oder Betreuerin. Das heißt, ehrenamtlich Inhaftierte zu besuchen. Man kann auch Gruppenveranstaltungen machen.
Es gibt die Möglichkeit über die katholische oder die evangelisch-bergische Gefängnisgemeinde. Da muss man eine Schulung machen. Also weil man kann hier, also man darf nicht in den Knast unvorbereitet reingehen. Das ist kein Kindergarten hier. Und da muss man sich darauf vorbereiten und auch was lernen und die Abläufe verstehen. Aber dann ist es natürlich super, wenn Gefangene, die sonst keine Familie haben oder die, deren Familien sich von ihnen getrennt hat, da einen Besuch zu bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Es ist wirklich ein Bedarf. Viele Inhaftierte sind wirklich ganz allein, haben keinen draußen. Und wenn dann jemand von draußen kommt und sie besucht, dann haben sie eine Ansprechperson, jemanden, mit dem sie einfach mal über die Welt draußen sprechen können und nicht immer nur hier im Insider-Betrieb sind. Also das ist wirklich eine große Hilfe, wenn jemand sich dazu durchringen kann. Auch das interessiert mich. Herzlich willkommen. Also wir freuen uns über jeden, der sich da interessiert. Und dann schaut man gemeinsam, ob es passt und welcher Einsatz auch am besten passt. Es ist, man muss sich klar sagen, man hat mit Leuten zu tun, die haben schlimme Sachen gemacht zum Teil. Ja? Aber es sind alles Menschen, die auch das, den Bedarf nach Zuwendung haben. Wir haben ja im Evangelium stehen, ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Also das Werk der Barmherzigkeit, Gefangene zu besuchen, hat eine lange, lange Tradition und das ist wirklich etwas Kostbares. Ja? Und dann besucht man vielleicht einen oder man macht mit einem anderen eine Gruppe zusammen. Verschiedenste Inhalte können in dieser Gruppe sein. Das ist das Kostbarste. Und Spenden kann der Gefängnisverein auch immer gebrauchen.
Also einige sehr konkrete Möglichkeiten, Gefangene zu unterstützen. Die Kontakte zu den Gefängnisgemeinden, die habe ich euch in die Shownotes dieser Folge geschrieben. Oder ihr klickt auf radiorsg.de/knastlife auf unserer Homepage. Und wenn ihr auch eine Frage habt, was loswerden wollt zum Thema Knast, dann könnt ihr mir das auch über die Homepage schreiben oder über die Knastlife-Accounts bei Instagram und Facebook oder TikTok. Dort und ganz neu auch bei YouTube. Unter dem Stichwort Knastlife findet ihr außerdem Bilder und Videos zu diesem Podcast. Kirche im Knast. Auch wenn wir schon gehört haben, Weihnachten als christliches Fest ist nur für knapp die Hälfte der Inhaftierten ein Thema. Trotzdem ist es für alle eine besondere Zeit, die jetzt kommt. Hoffentlich nicht nur mit schwierigen Gesprächen, sondern auch mit einigen positiven Momenten. Familiensensibler Vollzug nennt sich das, etwas technisch formuliert im Anstaltsablauf. Sprich, man nimmt die Männer, die Väter sind, Familien haben, besonders in den Blick. Genau heute, Donnerstag, 16. November, wenn diese Folge erscheint, heute Abend treffen sich Gefangene hier in der JVA zum Adventskalender basteln und es gibt demnächst auch noch ein Plätzchenbacken mit Kindern und weitere gemeinsame Anlässe.
Das war durch Corona alles sehr runtergefahren. Aber ich bin jetzt froh, dass sich das wieder entwickelt, wo die Väter angesprochen werden. Vor allen Dingen machen jetzt eine Nikolausfeier Väter mit Kindern. Und es ist ein Bediensteter, der auf wunderbare Weise den Nikolaus spielt. Und da freue ich mich schon drauf, den allein schon im Nikolauskostüm zu sehen.
Und ich glaube, ich weiß sogar, wer es ist. Mal schauen, ob ich da vielleicht noch dabei sein kann. Vorher steht aber noch ein anderer vorweihnachtlicher Termin an. Nächsten Samstag, 25. November, ist Adventsbazar in der JVA Remscheid. Da könnt ihr auch mal freiwillig hinter die Mauern kommen. Auf dem Bazar werden Produkte, Artikel, die Gefangene hier in den Knastwerkstätten hergestellt haben, verkauft. Und ich gucke in der nächsten Folge mal, wie die Vorbereitungen laufen und besuche unter anderem die Schuhmacherei.
Wir liefern deutschlandweit. Aktuell haben wir einen Kundenstamm von über 11.000 Kunden. Wir haben angefangen mit 200 Kunden. Daran kann man sehen, wie viele Kunden wir in den letzten 10 Jahren neu generiert haben. Wir haben natürlich auch Bestandskunden, die immer wieder bei uns bestellen. Und das ist halt man kann sagen, das ist ein Erfolgsmodell.
Außerdem schaue ich in der Schlosserei vorbei. Da wird gerade fleißig geschweißt, Dekoartikel, aber auch so Sachen wie große Metallgrills oder Mülltonnenboxen. Das wird auch auf dem Adventsbazar verkauft. Dabei will ich aber auch noch eine Frage von euch klären, nämlich was verdienen eigentlich die Gefangenen, wenn sie hier in der JVA arbeiten, / müssen? Also ihr merkt, mir wird so schnell noch nicht langweilig im Knast. Ich hoffe euch auch nicht mit diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.
Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Der Podcast mit Thorsten Kabitz.